Heute ist Donnerstag, der 26. Februar 2026. Sie hören Kontrafunk aktuell mit Romy Arndt am Mikrofon. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Und wir beginnen mit einer Werbeansage. Diese Woche in der Jungen Freiheit. Banken kündigen Mitgliedern der AfD massenhaft private Konten. Aber nicht nur denen. Der Jungen Freiheit liegt exklusiv eine Liste von Betroffenen vor. Sogenanntes Debanking ist der neue Angriff von links auf rechts. Der Skandal um gefälschte Bilder im Heute-Journal erschüttert das ZDF. Seit langem beobachtet die ehemalige SWR-Journalistin Katharina Schmieder die Öffentlich-Rechtlichen. Im Internet hat sie sich als Critical Cat einen Ruf als Kritikerin gemacht. Ihr Fazit? Die Affäre kommt nicht überraschend. Sie ist wieder da. Mit dem Erscheinen von Angela Merkel auf dem CDU-Parteitag zeigte die Partei wieder ihr verbrauchtes und unreformierbares Gesicht. Beobachter erinnerte der Angstapplaus an totalitäre Versammlungen. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Soweit die Werbung und jetzt zu den Themen heute bei Kontrafunk aktuell. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat 2 Tage lang China besucht. Worum ging es bei dieser Reise und wie steht es um die deutsch-chinesischen Beziehungen? Darüber spreche ich gleich mit Christoph Polleiner von der Eurasien-Gesellschaft. Wer sich in Deutschland ein neues Auto kaufen will, aber noch unentschlossen ist, ob es ein Verbrenner oder ein Elektrofahrzeug sein soll, den stupst die Regierung jetzt ganz sanft in die aus ihrer Sicht richtige Richtung. Seit Jahresbeginn gibt es wieder eine Kaufprämie für E-Autos. Und sie ist wesentlich höher als beim letzten Mal. Um den Sinn dieser Prämie geht es im Interview mit dem Professor für Volkswirtschaft Ulrich van Suntum. Die schwarz-rote Regierungskoalition in Berlin sprudelt momentan regelrecht vor neuen Ideen. Es könnte etwas damit zu tun haben, dass im März Wahlen sind. Zum Beispiel sollen nun Asylbewerber plötzlich doch arbeiten dürfen. Hören Sie dazu den Kommentar von Norbert Bolz. Und zum Schluss reden wir über eine andere neue Idee der deutschen Regierungskoalition, die Reform des Habeck'schen Heizungsgesetzes. Kommt da jetzt wirklich mehr Entscheidungsfreiheit in den Heizungsmarkt oder ist die Reform eine Mogelpackung? Das frage ich den Publizisten und Politikbeobachter Klaus-Rüdiger May. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz besucht China. Am Dienstag war er hingeflogen, heute geht es schon wieder zurück. Es ist also ein recht kompakter Besuch, bei dem Merz von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet wird. Gestern traf der Kanzler bereits den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang und Präsident Xi Jinping. Heute besucht er noch die verbotene Stadt in Peking und verschiedene deutsche Firmen wie etwa Mercedes-Benz oder Siemens Energy. Die deutsche Wirtschaft hoffte, dass der Kanzler in Peking die unfairen Wettbewerbsbedingungen für die deutschen Unternehmen anspricht und die Grünen forderten, dass er die Menschenrechte und die chinesische Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg thematisieren würde. Der Kanzler hatte sich laut Medienberichten akribisch vorbereitet auf diese Reise. Doch worin bestehen die Besonderheiten in den deutsch-chinesischen Beziehungen und wie hat Merz in Peking agiert? Darüber spreche ich jetzt mit dem China-Kenner Christoph Polleiner. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Eurasien-Gesellschaft. Hallo, Herr Polleiner.
Ja, guten Tag, Frau Arndt. Ich grüße Sie.
Die China-Reise von Friedrich Merz kam relativ spät, gemessen daran, dass China ja Deutschlands wichtigster Handelspartner ist. Immerhin ist der Kanzler schon ein Dreivierteljahr im Amt und in Indien war er auch schon. Sind das nun einfach organisatorische Zwänge oder wollte Merz damit vielleicht auch eine Botschaft senden?
Nun, das ist tatsächlich häufiger erwähnt worden, auch in der Medienberichterstattung. Und ich glaube, so in der Gesamtbetrachtung der deutschen Kanzler und der China-Reisen ist er wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld anzusiedeln. Wenn ich das richtig erinnere, ist Frau Merkel etwas früher gereist, andere aber auch später. Und gerade auch Helmut Kohl damals ist viel später gereist. Kanzlerin Merkel und auch Kanzler Schröder dann sehr häufig nach China gereist. China war früher in der Regel das erste Land einer Asienreise. Das war es jetzt nicht mehr, wie Sie sagen. Das war Indien. Und ich glaube, das hatte verschiedene Gründe. Also sicherlich zum einen auch Symbolpolitik vor der Diskussion, die wir die letzten Jahre hatten. Zeitweise über eine Entkopplung, Entflechtung von der chinesischen Wirtschaft, eines De-Risking oder auch China plus eins, also China ja, aber auch andere Länder in Asien. Und auch der Neuordnung der Welt, Indien als neuer interessanter Partner, als größte Demokratie der Welt. Es liegt aber vielleicht auch in ein paar symbolischen Gründen begründet, die mit Indien zu tun haben. Wir begehen dieses Jahr den 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Indien. Und wir haben natürlich auch sehr intensiv zwischen der Europäischen Union und Indien über ein Freihandelsabkommen gesprochen. Also das kommt sicherlich auch mit dazu.
Unter welchen Vorzeichen hat diese China-Reise nun stattgefunden? Was musste der Kanzler beachten? Welche Fettnäpfe lauerten da vielleicht auch auf dieser Reise?
Wir haben eigentlich ja traditionell sehr gute deutsch-chinesische Beziehungen. Und das kann man also insbesondere seit der Reform und Öffnung in China 1978 sagen. Das war unter der letzten Bundesregierung anders. Da sind also viel mehr Fragen der feministischen Außenpolitik, der wertegeleiteten Außenpolitik vorangestellt worden. Wirtschaftsinteressen sind zurückgestellt worden. Und gleichzeitig erleben wir natürlich auch eine Phase, in der sich die Wirtschaftsstrukturen Chinas und Deutschlands veränderten. Also sie waren früher sehr komplementär. Die deutsche Wirtschaft hat viel von dem hergestellt, was China gebraucht hat. Sie hat viel in China günstig fertigen können. China ist mit zunehmendem Wohlstand ein immer interessanterer Markt geworden. Und inzwischen haben wir aufgrund der sehr erfolgreichen Entwicklung der chinesischen Wirtschaft aber auch die Situation, dass wir in immer mehr Bereichen direkte Konkurrenten sind. Und das bringt natürlich Probleme mit sich für die Firmen hier in Deutschland, aber auch für die chinesischen Firmen. Auch China hat inzwischen wirtschaftliche Probleme, für die wir neue Lösungen finden müssen. Und ich glaube, dem Kanzler ging es jetzt zum einen darum, die Beziehungen zu China wieder zurückzugehen zu einer Realpolitik, die auch wirtschaftliche Interessen stärker in den Blick nimmt. Und zum anderen wird es jetzt darum gehen, Lösungen für die Herausforderungen zu finden, die wir in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen haben.
Ja, der Handel Deutschlands mit China, der hat sich gewandelt in den letzten Jahren. Die deutschen Exporte nach China sind zurückgegangen. Die Importe aus China haben dagegen kräftig zugelegt. Woran liegt diese Entwicklung?
Das ist richtig, ja. Also lange Zeit kannten unsere Exporte nach China nur eine Richtung. Das ging im Wesentlichen bergauf. China ist deshalb auch immer wieder wichtigster Handelspartner gewesen, zeitweise wieder abgelöst von den Vereinigten Staaten. Und jetzt seit einigen Jahren sehen wir diese Schwierigkeit. Also ich glaube, die Exporte sind um 89 Milliarden Euro zurückgegangen. Gleichzeitig haben die chinesischen Exporte zu uns zugenommen. Und das liegt sicherlich ganz entscheidend auch darum begründet, dass die chinesische Wirtschaft in vielen Bereichen aufgeholt hat, sehr innovativ ist, gute Qualität zu günstigen Preisen fertigt und in manchen Bereichen oder in vielen Bereichen zunehmend, da gab es letztens eine australische Studie dazu, wirklich weltweit auch führend ist. Und das ist eine neue Situation für uns, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Hinzu kommt, und das hat die deutsche Bundesregierung wiederholt kritisiert, dass der chinesische Yuan künstlich abgewertet wird. Das heißt also, dass die chinesischen Produkte auf dem europäischen Markt künstlich vergünstigt werden. Das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil für unsere Firmen. Das ist ein Problem, was sicherlich auch angesprochen werden wird. Und es sind auch die staatlichen Subventionen, die China stärker vielleicht als einige andere Staaten einigen chinesischen Firmen zahlt. Aber ich glaube, man muss etwas mehr in den Blick nehmen. Das gesamtwirtschaftliche Verhältnis Deutschlands zu China ist doch etwas komplexer. Unser Wirtschaftsinteresse in China besteht ja nicht nur daran, Produkte, die in Deutschland gefertigt wurden, in China abzusetzen, sondern wir haben ja sehr viele deutsche Firmen, die vor Ort in China fertigen und dort für den chinesischen Markt produzieren und die zunehmend auch von China für den Rest Asiens produzieren. Gleichzeitig muss man beachten, dass es natürlich auch Dienstleistungen gibt, die relevant sind. Und man müsste, wenn man es insgesamt erfassen wollte, letzten Endes auch den Kapitalstock betrachten, Kapitalerträge, die Gewinntransfers zurück, den Umsatz der deutschen Tochterfirmen in China und auch die Vorteile, die wir letzten Endes haben, durch die Skaleneffekte, also dadurch, dass wir den chinesischen Markt haben und auch die deutsche Autoindustrie dort trotz aller Probleme, die sie jetzt hat, immer noch sehr viele Fahrzeuge absetzt, können wir natürlich auch Entwicklungskosten, die hier entstehen, ganz anders umlegen und haben dadurch weltweit auch in anderen Märkten einen Wettbewerbsvorteil. Also ich glaube, bei der Gesamtbetrachtung stehen wir immer noch besser da, als es der reine Blick auf die Handelsbilanz nahelegt.
Deutsche Unternehmen beklagen aber, dass es Wettbewerbsverzerrung gäbe in China, unfaire Wettbewerbsbedingungen. Wie genau sehen die aus?
Wir haben natürlich in letzter Zeit ein wichtiges Thema gehabt. Das waren die seltenen Erden und die Rohstoffabhängigkeit. Und das ist natürlich ein Problem für deutsche Firmen, die auf diese Rohstoffe angewiesen sind. Das ist bereits bei vergangenen Besuchen, dem des Außenministers und dem des Finanzministers, vor wenigen Monaten diskutiert worden. Und da hofft man also auf klarere, einfachere Verfahren, die hier jetzt hoffentlich auch im Rahmen dieses Besuchs und darauf folgender Diskussionen dann auf Ministerebene diskutiert werden können. Anderer Teil ist natürlich der ganze Bereich der gerade erwähnten staatlichen Beihilfen für chinesischen Firmen und aber auch der Überkapazitäten. Also die chinesische Wirtschaft hat wirtschaftliche Probleme. Sie hat Überkapazitäten in einigen Bereichen. Sie hat inzwischen die Herausforderung, dass der amerikanische Markt nicht mehr so gut zugänglich ist aufgrund der von Präsident Trump erhobenen Zölle. Und sie versucht natürlich, die Überkapazitäten, die sie dann hat, auf anderen Märkten anzubieten. Und dazu gehört natürlich auch die Europäische Union. Wenn wir jetzt die Situation in China betrachten für deutsche Firmen, dann haben wir natürlich noch die Schwierigkeit der öffentlichen Aufträge, dass also ausländische Firmen nicht genauso behandelt werden wie chinesische, wenn es um öffentliche Ausschreibungen geht. Und auch im Bereich der Regulierung, also bei der Frage der Rechtsanwendung, ist vieles nicht vorhersehbar. Wir haben aus den Reihen der deutschen Wirtschaft auch viel die Forderung gehabt, dass es in China eine Marktbereinigung geben müsse. Also man hat viele Firmen in China, die eigentlich nicht wirtschaftlich produzieren, die aber staatlich gestützt werden, weil man natürlich auch ein Interesse daran hat, die Arbeitsplätze zu erhalten. Interessant ist aber, glaube ich, zu sehen, dass wir trotz all dieser Probleme und trotz der eben auch angesprochenen politischen Forderungen der letzten Bundesregierung, das Engagement in China zu reduzieren, in der Wirtschaft eigentlich eine gegensätzliche Entwicklung haben. Also seit Jahren steigen die ausländischen Direktinvestitionen, also auch deutscher Firmen, in China. Trotz der Schwierigkeiten im chinesischen Markt und trotz der zum Teil sehr kritischen politischen Diskussionen, die wir hier in Deutschland haben.
Nun hat Friedrich Merz sich gestern mit der chinesischen Führung getroffen, mit dem Ministerpräsidenten, mit dem Präsidenten. Wie schaut man denn in Peking auf den deutschen Gast, auf Deutschland überhaupt und auf Europa?
Insgesamt hat Deutschland einen relativ guten Stand in China gehabt. Wir galten als technologisch und wirtschaftlich führend, als leistungsbereit. Man hat also das deutsche Bildungssystem bewundert. Das hat sich über die Zeit ein bisschen verändert. Das liegt also sowohl, glaube ich, begründet in den Veränderungen hier bei uns, dass wir wirtschaftlich im weltweiten Vergleich und technologisch ein ganzes Stück zurückgefallen sind. Also gerade im technologischen Bereich, da ist Asien führend, die USA inzwischen auch. Ich habe auch immer wieder, auch bei meiner letzten Reise vor einigen Wochen, viele verwunderte Fragen bekommen zu bestimmten Entwicklungen in Deutschland, die man in China nicht so ganz hat nachvollziehen können. Das betrifft die deutsche Energiepolitik, aber schon seit einigen Jahren, wo mir also verschiedene Gesprächspartner sagten, na gut, wir sind früher zu euch gereist, haben also mit Interesse bei euch die Kraftwerke studiert, die Kohlekraftwerke, die Gaskraftwerke, das waren die besten der Welt, die habt ihr jetzt zum Teil gesprengt. Warum macht ihr das? Ihr habt hohe Energiekosten, ihr seid nicht mehr wettbewerbsfähig. Gleichwohl ist Deutschland für China nach wie vor das wichtigste Land in der Europäischen Union. Und ich glaube auch, die Bedeutung der Europäischen Union hat wieder zugenommen vor dem Hintergrund, dass sowohl die Chinesen als auch wir in der Europäischen Union ein zunehmend schwieriges Verhältnis mit den Vereinigten Staaten haben. Also da ist schon ein klares Interesse erkennbar auf chinesischer Seite, die Beziehungen mit Deutschland, auch mit der neuen Bundesregierung jetzt wieder zu verbessern. Und das zeigt sich sicherlich auch symbolisch daran, dass jetzt also Kanzler Merz von Xi Jinping kurz nach Beginn des chinesischen Neujahrs auch empfangen wurde.
China ist ja der wichtigste Unterstützer Russlands im Ukraine-Krieg. Der Kanzler wollte darüber mit der chinesischen Führung auch reden, damit sie Einfluss nimmt auf Putin im Sinne einer Beendigung dieses Krieges. Wie sehen Sie die Aussichten dafür, dass sich die Chinesen in diesem Punkt der Unterstützung Russlands von Merz etwas sagen lassen?
Also es ist ja im Vorfeld der Reise angeklungen und ich glaube, Kanzler Merz hatte es ja auch so formuliert, dass er sagte, dass es drei Menschen gäbe, die den Krieg beenden könnten. Das eine sei der russische Präsident Putin, dann der chinesische Präsident Xi Jinping und dann der amerikanische Präsident Trump. Und er hatte, glaube ich, auch gesagt, also wenn Xi Jinping morgen sagen würde, hör auf, dann müsste Russland übermorgen mit dem Krieg aufhören. Also ich glaube, dass Merz insgesamt gut beraten war, was seine Vorbereitung auf die Reise betraf. Und er hat also sehr gute, erfahrene Fachleute konsultiert von BASF. Er hat ja auch viele DAX-Repräsentanten, die mitreisen. Also in dem wirtschaftlichen Bereich ist er, glaube ich, sehr gut beraten. In dem ganzen Bereich der internationalen Beziehungen bin ich mir da nicht ganz so sicher. Also zum einen merkt man bei Merz, dass er eigentlich in einer sehr transatlantischen Welt sozialisiert wurde, wie auch der Großteil seiner Regierung. Und dass sein Interesse an China letzten Endes den Tatsachen gezwungen ist, dass das internationale System sich stark verändert, dass man das inzwischen auch in Deutschland erkennt, wenn auch sehr spät, später als in anderen Teilen der Welt. Dass wir hier erkannt haben, dass wir uns in eine schwierige Position manövriert haben, dadurch, dass wir gleichzeitig schwierige Beziehungen zu Russland, zu China und jetzt auch den USA haben und auch dadurch, dass wir inzwischen große wirtschaftliche Probleme haben. Und ich glaube, aus der Geisteshaltung entwickelt sich auch der Dialog. Er geht, glaube ich, was die Frage des Ukraine-Konfliktes betrifft, nicht weit genug. Also dort nur auf Russland oder China zu zeigen. Nach meinem Dafürhalten ist die Grundlage des Ukraine-Konfliktes die, dass wir keine tragfähige Sicherheitsarchitektur in Europa haben. Und ich glaube, der wesentliche Punkt, den wir angehen müssten, um wirklich wieder Frieden in Europa zu haben, dass wir einen Diskurs mit Russland haben. Wir werden den Krieg, glaube ich, nicht dadurch lösen, dass wir mehr Waffen und Munition in die Ukraine schicken. Da, wo China noch hereinspielt, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu betrachten, ist neben der Frage, dass China genauso wie große Teile des globalen Südens nach wie vor Wirtschaftsbeziehungen zu Russland unterhalten, weil die Sanktionen gegen Russland ja keine globalen UN-Sanktionen sind, sondern EU-Sanktionen und amerikanische Sanktionen. Die Chinesen sich genauso wenig wie die Inder vorschreiben lassen wollen, mit wem sie Handel treiben. Da trifft das zu, was Merz richtig im Hinblick auf die Wirtschaft gesagt hat, dass wir allen voran erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen müssen und hier in Europa wieder einen Dialog mit Russland zu Fragen der Sicherheitsarchitektur, so schwer er jetzt auch sein mag, und die Verantwortung hier zunächst einmal bei uns sehen.
Über die China-Reise des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz sprach ich mit dem China-Kenner Christoph Poleiner. Dankeschön für Ihre Zeit.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Arndt.
Und das Gespräch fand aus Termingründen schon gestern Nachmittag statt. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Seit Jahresbeginn gibt es in Deutschland wieder eine staatliche Kaufprämie für Elektroautos und bestimmte Plug-in-Hybride. Aufgelegt hat sie das Bundesumweltministerium. Beantragen kann man diese Prämie aber erst ab Mai, dann gilt sie allerdings rückwirkend für alle Neufahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2026 zugelassen wurden. Abhängig vom Einkommen und der Zahl der Kinder kann eine Familie maximal 6.000 Euro für ein E-Fahrzeug bekommen und bis zu 4.500 Euro für ein Hybridfahrzeug. Wer mehr verdient als 60.000 Euro im Jahr, bekommt allerdings nur die Basisprämie von 3.000 Euro bzw. 1.500 Euro für Hybridfahrzeuge. Wird diese neue Kaufprämie nun den Durchbruch bringen für die E-Mobilität in Deutschland und ist das überhaupt wünschenswert? Darüber spreche ich mit dem Professor für Volkswirtschaft Ulrich van Suntum. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Professor van Suntum, wenn man das Wort E-Autoprämie hört, dann hat man ja so ein leichtes Déjà-vu. Man fühlt sich an die Merkel-Zeit erinnert. Da hieß die Prämie für E-Autos noch Umweltbonus und den gab es immerhin 7 Jahre lang, bis er dann ganz plötzlich verschwand. Wie erfolgreich war denn diese Prämie damals?
Naja, Frau Arndt, es ist ja so, dass eigentlich die E-Autos nur gekauft werden, weil es eine solche Prämie gibt. Und trotz der Prämie hat der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen eigentlich nie ein Fünftel überschritten. Also war durchaus begrenzt und es werden vor allem Dienstwagen als E-Autos geordert. Privatpersonen kaufen weniger E-Autos. Insofern begrenzte Reichweite bzw. begrenzte Wirkung dieser E-Auto-Prämie und vor allen Dingen aus volkswirtschaftlicher Sicht halte ich das für sehr fragwürdig.
Also die erste E-Auto-Prämie war schon nicht besonders erfolgreich. Jetzt wird also von der Regierung Merz mit 3 Milliarden Euro Steuergeld wieder versucht, die nicht sonderlich an E-Mobilität interessierten Bundesbürger zum Kauf von E-Autos zu überreden. Was hat das alles eigentlich noch mit freier Marktwirtschaft zu tun?
Ja, damit hat es eigentlich gar nichts mehr zu tun. Subventionen für eine neue Technik, insbesondere für eine solche Technik, die auf eine bestimmte Infrastruktur angewiesen ist, Ladestationen und so weiter, die kann man eine Zeit lang vertreten, wenn man sagt, das ist eine interessante Technik und die kann überhaupt nur durchbrechen, wenn wir sie eine Zeit lang subventionieren, sodass diese Ladetechnik überhaupt erstmal entsteht. Aber über den Punkt sind wir ja lange hinaus und obwohl inzwischen sehr viele Vorteile für E-Autos. Es ist ja nicht nur diese Kaufprämie, sondern es sind viele andere Vorteile damit verbunden. Vorhanden sind, werden die E-Autos also nur sehr begrenzt nachgefragt. Also sie müssen zum Beispiel keine Kfz-Steuern bezahlen. Oft können sie frei parken, da wo andere bezahlen müssen. Sie können Busspuren nutzen. Sie kriegen Zuschüsse für diese Wallboxen. Es gibt verbilligten Strom. Und sie müssen auch den Nutzwert eines E-Autos zum Beispiel nur mit 0,25% des Wertes pro Jahr versteuern, während normale Autos mit 1% Nutzwertbesteuerung, wenn das als Dienstwagen gefahren wird. Also massive Vorteile gibt es schon immer, aber die Wirkung ist eben sehr begrenzt, weil E-Autos eben auch sehr große Nachteile auch für den Verbraucher haben und volkswirtschaftlich sowieso.
Sie sprechen die Nachteile an, die ja zumindest bisher da waren. Man braucht eine Ladeinfrastruktur, die Strompreise sind hoch und dann ist da ja auch noch die mangelnde Reichweite der E-Fahrzeuge, gerade im Winter. Daran kann ja eine Kaufprämie auch nichts ändern. Sind diese 6.000 Euro dann eher ein Lockmittel oder ein Pflaster für die E-Auto-Käufer, um den Schmerz zu lindern?
Ja, die Politik will ja partout die E-Autos durchsetzen. Und Sie haben die geringe Reichweite schon angesprochen. Daran kann die Prämie natürlich nichts ändern. Ich sag mal scherzhaft, die 4 Feinde des E-Autos sind Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Also wenn es zu heiß ist, dann müssen Sie die Klimaanlage anstellen, dann sinkt die Reichweite noch mehr, weil Sie ja dafür Strom brauchen in der Kälte. Also im Winter brauchen Sie die Heizung. Bei Regen müssen Sie den Scheibenwischer anstellen. Das reduziert alles die Reichweite. Und es kommt noch dazu, diese Autos haben auch eine geringe Nutzungsdauer, weil die Technik sehr schnell voranschreitet. Für Ihr altes E-Auto, das Sie vielleicht vor 5 oder 6 Jahren gekauft haben, bekommen Sie kaum noch irgendetwas. Der Wertverlust ist hoch. Die Batterieleistung lässt nach mit der Zeit. Das weiß jeder auch vielleicht von seinem E-Bike, dass das so ist. Und die Batterien sind ja das Teuerste an dem Auto. Also da brauchen Sie schon massive Subventionen, um diese Nachteile für die Leute einigermaßen auszugleichen.
Das neue Prämieninstrumentarium ist ja sehr ausgeklügelt. Man könnte auch sagen, etwas kompliziert. Die Prämienhöhe, ich hatte es schon versucht zu erklären, die hängt davon ab, ob es sich um ein reines Elektrofahrzeug oder ein Hybridmodell handelt. Dann darf das Einkommen nicht zu hoch sein und die Anzahl der Kinder zählt auch noch rein. Hat sich das Bundesumweltministerium damit eine besonders soziale Maßnahme ausgedacht? Oder geht der Schuss vielleicht nach hinten los und es profitieren am Ende doch eher die wohlhabenderen Familien?
Ja, das sowieso, weil E-Autos sind ja nun mal sehr teuer und wenn Sie es privat kaufen wollen, das können sich ohnehin nur Wohlhabende leisten. Aber dass man das vermengt mit Sozialpolitik und Familienpolitik, ist ohnehin ein Fehler. Wir Ökonomen sagen immer, ein Ziel, ein Mittel. Man soll nicht mit einer Waffe auf verschiedene Ziele gleichzeitig schießen, denn dann trifft man keins so richtig. Und das ist leider typisch so für die Politik, dass sie die Dinge immer miteinander vermengt, außerdem noch Sozialpolitik damit betreiben will. Das wird der Sache nicht gerecht und ist weder für die Sozialpolitik noch für die Verkehrspolitik dann ein wirklich gutes Mittel.
Fraglich ist ja auch, ob die Prämie von den Autohändlern am Ende nicht einfach auf den Kaufpreis draufgeschlagen wird.
Naja, dann hätte sie natürlich keinen Erfolg. Die Autohändler sind sowieso nicht so richtig glücklich mit den E-Autos, insbesondere die Leasingfirmen, denn die Leute geben die nach einer gewissen Zeit zurück und die Leasingfirmen wissen dann nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen, weil, wie gesagt, ein altes E-Auto ist nicht mehr viel wert. Also da gibt es ohnehin viele Probleme. Aber dass sie das so einfach aufschlagen können, glaube ich nicht. Aber das Hauptproblem, was wir hier haben, ist, dass die ganze Förderung des E-Autos eigentlich eine, Sie haben schon gesagt, nicht marktwirtschaftliche und auch nicht wirklich sinnvolle Maßnahme ist. In einer Marktwirtschaft sollte es Technologieoffenheit geben und es sollte Wettbewerb geben um die richtigen Systeme. Und viele Vorteile, die die Politik dem E-Auto zuschreibt, existieren ja in Wirklichkeit gar nicht. Zum Beispiel wird gesagt, das E-Auto würde das Klima schonen. Aus mehreren Gründen ist das gar nicht richtig. Zum einen wird das E-Auto auch von der EU offiziell als emissionsfrei eingestuft. Aber das gilt natürlich nur für das Auto auf der Straße. Das hat keinen Auspuff. Der Auspuff ist aber praktisch in dem Kraftwerk, das den Strom liefert. Und je nachdem, wie dieser Strom produziert wird, und wir produzieren immer noch viel Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken, entsteht natürlich da dann CO2-Ausstoß. Den müsste man ehrlicherweise da reinrechnen in die Bilanz. Und die Produktion eines E-Autos erfordert zum Beispiel ein Drittel mehr CO2-Ausstoß als bei einem herkömmlichen Verbrennerauto. Das liegt also daran, insbesondere an den Batterien. Die Produktion von Batterien ist extrem CO2-emittierend. Das wird auch verschwiegen und nicht eingerechnet. Feinstaub zum Beispiel. Viele Leute sagen ja, der Diesel muss weg, der produziert zu viel Feinstaub. Aber der Feinstaub wird weniger von den Motoren produziert, sondern vom Reifenabrieb und vom Bremsabrieb. Und da haben E-Autos kaum einen Vorteil. Die haben ja auch Reifen und Bremsen. Die haben sogar einen höheren Reifenverschleiß als normale Verbrenner. Erstens, weil die Batterien so schwer sind. E-Autos wiegen also eine ganze Menge. Und zweitens, weil die so ein hohes Drehmoment haben. Ist jetzt ein bisschen technischer Ausdruck. Also die beschleunigen ja sehr schnell. Und das geht aber auf die Reifenlebensdauer. Also diese ganzen Vorteile, die dem E-Auto zugeschrieben werden, existieren in dieser Form überhaupt nicht. Und Sie müssen ein E-Auto schon sehr lange fahren, um einen Vorteil dann letztlich beim CO2-Ausstoß zum Beispiel gegenüber dem normalen Verbrennermotor zu haben.
Eine weitere Wirkung der E-Auto-Prämie könnte auch sein, dass die Deutschen vermehrt billige Importfahrzeuge zum Beispiel aus China kaufen. Das befürchtet zumindest der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Ist das aus Ihrer Sicht ein reales Szenario?
Ja, ist ein durchaus reales Szenario. Und auch hier muss man wieder sagen, dass die Politik sich das wohl nicht wirklich gut überlegt hat. Wir haben bei den Verbrennermotoren einen riesigen Wettbewerbsvorteil immer gehabt in Deutschland. Die Automobilindustrie ist nicht immer nur die Vorzeigeindustrie und die Vorzeigebranche in Deutschland gewesen. Sie hat wirklich auch großen technologischen Vorsprung gehabt, den die Chinesen nie hätten aufholen können. Und jetzt vernichten wir im Grunde genommen unsere bewährte Verbrennertechnologie und ersetzen sie durch eine Technologie, wo die Chinesen Vorteile haben. Weniger technologischer Art, aber sie haben riesige Kostenvorteile. Und darum wird also diese E-Auto-Prämie, was das betrifft, tatsächlich eher der chinesischen Industrie zugutekommen als unserer eigenen. Und es kommt noch etwas anderes hinzu. Sie brauchen für die Produktion von E-Autos und auch vor allen Dingen von Batterien bestimmte Rohstoffe, die wir in Deutschland fast gar nicht haben, also insbesondere diese sogenannten seltenen Erden, die kommen zu 90% auf dem Weltmarkt aus China. Wir brauchen Kobalt, das kommt, soweit ich weiß, aus Afrika. Wir brauchen Lithium für diese Lithiumbatterien, das kommt aus Südamerika. Wir selber haben diese Rohstoffe nicht. Wir machen uns also zugleich noch extrem abhängig von anderen Ländern, indem wir ausschließlich auf E-Autos setzen. Ich will damit nicht sagen, dass E-Autos per se schlecht wären. Also insbesondere im Stadtverkehr haben die sicherlich auch ihre Vorteile. Aber es ist grundsätzlich falsch und gefährlich, nur auf eine Technologie zu setzen und diese sogar den Menschen vorzuschreiben, wie das mit dem Verbrennerverbot ab 2035 ja geschehen soll, statt hier flexibel zu bleiben, damit auch weniger erpressbar zu sein.
Also wenn ich das so höre, was Sie da sagen, dann ist dieses ganze Setzen auf E-Mobilität doch absolut nicht gut für unser Land und nicht gut für unsere Wirtschaft. Warum tut die Bundesregierung das dann trotzdem?
Die Hauptbegründung ist natürlich die Klimapolitik. Und hier liegen auch eine Reihe von Irrtümern vor. Zum Beispiel ist es so, wenn Sie jetzt ein E-Auto kaufen und Ihren Verbrenner dafür verschrotten oder irgendwie ins Ausland schaffen oder so, dann wird nicht wirklich CO2 gespart, sondern es verschiebt sich nur der CO2-Ausstoß. Das liegt daran, dass wir in der Europäischen Union ein sogenanntes Emissionshandelssystem haben. Und da ist die insgesamt emittierbare CO2-Menge in der Europäischen Union definitiv gedeckelt. Sie braucht nämlich, um eine Tonne CO2 zu emittieren, eines dieser Emissionszertifikate. Und die werden an der Börse gehandelt. So, und wenn Sie jetzt weniger CO2 emittieren, dann verkauft die entsprechende Firma, die das CO2-Zertifikat bisher hatte und halten musste, dieses an irgendjemand anderen, und irgendjemand anders in der Europäischen Union emittiert genau das CO2, was sie einsparen. Mit anderen Worten, das CO2-Emissionsrechte-System ist zwar ein sehr effizientes und sinnvolles System, weil es, wie gesagt, den Gesamtausstoß von CO2 definitiv deckelt. Aber wenn sie zusätzlich noch Subventionen, Prämien oder gar Verbote als weitere Mittel der Klimapolitik einsetzen, dann führt das nur zu einer außerdem auch noch ineffizienten Hin- und Herschiebung des CO2-Ausstoßes in der Europäischen Union. Aber es wird kein Gramm CO2 zusätzlich gespart. Die meisten Menschen wissen es gar nicht, aber die Politiker müssten es eigentlich wissen. Ich würde mal sagen, die eine Hälfte der Politiker versteht es nicht und die andere Hälfte will es nicht verstehen, weil sie ganz andere Ziele hat als die Klimapolitik und die Klimapolitik als ein willkommenes Mittel betrachtet, um diese Ziele durchzusetzen.
Was sind diese anderen Ziele?
Naja, Sie müssen mal sehen, die Grüne Partei, was hat die denn immer schon für Ziele gehabt? Die waren schon immer gegen das Automobil, die waren schon immer gegen das Einfamilienhaus, die waren schon immer gegen, ich sage jetzt mal salopp, das bürgerliche Leben. Und jetzt haben Sie mit der Klimapolitik ein Mittel in der Hand, um all diese Ziele unter dem Vorwand der Klimapolitik durchzusetzen. Und das machen Sie ja auch. Also auch die Deindustrialisierung. Die Grünen sind nie ein Freund der Schwerindustrie oder auch der Automobilindustrie gewesen. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, die loszuwerden und eine scheinbare grüne Idylle in Deutschland zu schaffen, die aber zu massiven Wohlstandseinbußen führen wird. Also insofern ist zumindest bei denjenigen, die die Mechanismen verstehen, und die gibt es natürlich auch bei den Grünen, ich habe auch schon Vorträge bei denen gehalten, die müssten eigentlich wissen, dass es besser geht, aber sie wollen eben diese Ziele durchsetzen mit der Klimapolitik und missbrauchen eigentlich das Klimaargument, um diese Dinge durchzusetzen.
Die neue E-Auto-Prämie wirkt ja auch so ein bisschen wie mit der heißen Nadel gestrickt. Ab 1. Januar gilt die Prämie schon, aber das Beantragungsportal im Internet ist noch gar nicht fertig. Es wird voraussichtlich im Mai fertig sein. Ist das normal, dass ein neues Instrument so holterdiepolter eingeführt wird?
Ja, das ist leider normal. Die Politik, die wir heute betreiben, nicht nur in diesem Bereich, ist ja alles andere als nachhaltig. Das gilt auch für die Steuerpolitik, das gilt für viele andere Politikbereiche, hin und her, hü und hott. Nehmen Sie mal die Heizungsgesetze, jetzt gibt es da ja eine neue Entwicklung, dass man das also zumindest ein bisschen abmildert, was da ursprünglich der Herr Habeck mal reingeschrieben hat. Also es gibt keine Verlässlichkeit der Politik, und Verlässlichkeit der Politik war immer eines der wesentlichen Elemente einer funktionierenden Marktwirtschaft. Wie sollen sich denn die Verbraucher und vor allen Dingen Unternehmen einstellen auf das, was kommt, wenn das nicht mehr verlässlich ist? Wie sollen sie vernünftig Investitionen planen? Wie soll ich auch als Privater verlässlich zum Beispiel die Frage beantworten, in was für ein Auto soll ich denn jetzt investieren, wenn es vielleicht in wenigen Jahren dann zumindest in Städten schon nicht mehr fahren darf? Das ist ja auch alles holterdiepolter gegangen. Also hier ist ganz grundsätzlich ein Problem unserer Politik, dass wir zu erratisch die Dinge verändern, weil den Politikern gerade irgendwie wieder was eingefallen ist, auf das sich die Leute dann eben in kürzester Zeit einstellen müssen. Und auch die Behörden natürlich.
Über die Kaufprämie für E-Fahrzeuge und Hybride in Deutschland sprach ich mit dem Professor für Volkswirtschaft Ulrich van Suntum. Ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich, Frau Arndt.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird die deutsche Bundesregierung auffällig aktiv. Ob Heizungsgesetzreform, Reduzierung bei der Windkraftförderung oder der Ansage, Asylbewerber sollen arbeiten, jeden Tag produziert die schwarz-rote Koalition neue Schlagzeilen. Professor Norbert Bolz kommentiert die aktuellen Projekte der Regierung Merz.
Nach einem Jahr der Regierung Merz hatten sich die Bürger schon damit abgefunden, dass es doch nicht zu dem versprochenen Politikwechsel kommt. Aber in den letzten Tagen scheint sich einiges bewegt zu haben. Können die leidgeplagten CDU-Wähler jetzt aufatmen? Liefert die Regierung jetzt doch? Zumindest die Kanzlerpartei war ja angetreten mit dem Versprechen, den grünen Wahnsinn im Migrations- und Energiesektor zu stoppen. Und nun hat sich die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche tatsächlich entschlossen, mit den Privilegien der Erzeuger erneuerbarer Energien Schluss zu machen. Sie hat das übrigens sehr geschickt getan, indem sie den grünen Wahn nicht direkt angriff, sondern sie hat gerade umgekehrt argumentiert und gemeint, das Geschäft mit der erneuerbaren Energie laufe so gut, dass man es eigentlich nicht mehr subventionieren müsse. Und gerade hat der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, verkündet, das Kabinett sei sich einig, das Habecksche Heizungsgesetz zu kippen. Man wolle technologieoffen sein. Das heißt, der Bürger solle selbst entscheiden, wie er heizen möchte. Das klingt gut. Auf den ersten Blick scheint dazu auch der Sofort-in-Arbeit-Plan des Innenministers Alexander Dobrindt zu passen. Dobrindt war ja von Anfang an einer der Hoffnungsträger der Konservativen. Man denke nur an seine Abschiebungsoffensive und an die Grenzkontrollen. Auch hat er gerade die Mittel für Sprach- und Integrationskurse gekürzt und will damit nur noch diejenigen unterstützen, die eine langfristige Bleibeperspektive haben. Doch passt dazu tatsächlich sein Sofort-in-Arbeit-Plan? Zunächst klingt es ja gut, dass Asylsuchende nicht hier herumsitzen sollen, sondern möglichst rasch in Arbeit kommen. Nicht nur SPD und Grüne stimmen zu, sondern auch Vertreter der Wirtschaft, die naturgemäß nie genug Arbeitskräfte haben können. Konkret geht es um eine Lockerung des Arbeitsverbots für Asylsuchende. Schon nach 3 Monaten sollen sie jetzt arbeiten können. Der edle Gedanke, der dahinter steht, lautet: Teilhabe durch Tätigkeit. Integration durch Arbeit. Und angeblich soll die Tatsache, dass ein Asylsuchender schon in Arbeit gebracht ist, keinen Einfluss auf den Ausgang des Asylverfahrens haben. Doch bei Lichte betrachtet ist dieser Plan aber nur ein weiteres Geschenk an die SPD und an all diejenigen, die Massenmigration fördern wollen. Wenn man die Asylanten nämlich arbeiten lässt, kann man es den Bürgern an den Fernsehschirmen kaum mehr plausibel machen, dass diese Leute dann gegebenenfalls trotzdem wieder ausgewiesen werden sollen. Insofern produziert Dobrindts Plan einen neuen Pull-Faktor. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie die linksgrünen Medien jeden Fall eines arbeitswilligen, aber ausreisepflichtigen Asylanten skandalisieren werden. Jemanden, der hier arbeitet, auszuweisen, dürfte dann genauso schwierig sein, wie einen armen Teufel an der Grenze zurückzuweisen. Da treiben Dobrindt wohl ähnliche Ängste vor den entsprechenden Bildern um wie damals Merkel. Ob aus guter Gesinnung oder aus Resignation, was hier geschieht, ist ein Schleifen der Differenz zwischen Asyl und Zuwanderung. Kein vernünftiger Mensch bezweifelt ja, dass wir qualifizierte Fachkräfte brauchen. Aber das hat nichts mit dem Asylrecht zu tun. Beschleunigt werden müsste nicht der Zugang von Asylanten zum Arbeitsmarkt, sondern das Asylverfahren. Dafür sind die juristischen Hürden, die von den Befürwortern der Massenmigration geschaffen worden sind, zurzeit allerdings viel zu hoch. Deshalb muss man befürchten, dass es bei reiner Rhetorik bleibt. Denn im Grunde glaubt im politischen Establishment niemand mehr an die Möglichkeit von massenweisen Abschiebungen.
Sie hörten einen Kommentar von Professor Norbert Bolz. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Professor Norbert Bolz hat es in seinem Kommentar ja schon angesprochen, die schwarz-rote deutsche Bundesregierung will das Heizungsgesetz von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck reformieren. Das Gesetz war eines der größten Ärgernisse, die die Ampelregierung in den 3,5 Jahren ihrer Wirkungszeit produziert hat. Es wurde geschaffen, um die Ära der Öl- und Gasheizungen in Wohngebäuden zu beenden und die Wärmepumpe zum Allheilmittel für alle zu machen. Die CDU hatte vor der letzten Bundestagswahl angekündigt, dieses Gesetz zu Fall zu bringen. Nun hat man sich nach Monaten mit dem Koalitionspartner SPD auf eine Reform geeinigt. Die Eckpunkte dazu wurden am Dienstagabend verkündet. Und wir wollen uns mal genauer anschauen, was sich damit nun wie ändert und ob Hausbesitzer und Mieter in Deutschland jetzt wirklich aufatmen können. Dazu begrüße ich den Publizisten und Politikbeobachter Klaus-Rüdiger May. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr May, manche haben das Habecksche Heizungsgesetz als stille Enteignung vieler Hausbesitzer bezeichnet. Was waren denn aus Ihrer Sicht die schlimmsten Vorschriften dieses Gesetzes? Also wo lauerte da das größte Einschränkungs- und Bevormundungspotenzial?
Also das waren vor allen Dingen die Paragraphen 71 und 72, die jetzt ersatzlos gestrichen sind. Und da ging es darum, dass technische Vorgaben gemacht worden sind, technische Lösungen vorgeschlagen worden sind, beziehungsweise die mussten eingehalten werden und es wurde ein Betriebsverbot für alte Heizkessel erlassen. Hinzu kamen die 65% Beimischungen und all diese Dinge hatten dann, die man im Heizungsgesetz im alten, im Gebäudeenergiegesetz hatte, führten dazu, dass der Zwang dahin geht, eine Wärmepumpe einzubauen und dass man im Grunde keine neue Gasheizung einbauen konnte. Der Enteignungsaspekt, den Sie gerade angesprochen haben, das war ein mittelbarer Effekt, denn Sie können eine Wärmepumpe nicht so einfach vors Haus stellen, sondern dann müssen Sie auch anfangen mit Isolierungen und Sanierungen. Das heißt, die Folgekosten, es ist nicht nur, dass die Wärmepumpe viel Geld kostet, sondern wenn Sie ein altes Haus haben, was nicht die Isolierungseffizienz oder die Energieeffizienz hat, dann müssen sie das nachrüsten und das hätte Kosten verursacht, die für viele halt nicht zu stemmen sind.
Grüne und Linke schäumen angesichts der nun angekündigten Reform des Heizungsgesetzes. Da könnte man ja denken, die schwarz-rote Regierungskoalition hat alles richtig gemacht. Aber so einfach ist es vermutlich nicht. Fangen wir mal so an, welche Schikanen für die Hausbesitzer fallen wirklich weg?
Also in der Tat, Paragraph 71, 72 fällt weg. Es fällt auch weg, die Vorgabe bei der Heizung, dass mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, was sie dann natürlich auch schaffen können, wenn sie bestimmte Beimengungen haben. Aber das bedeutet, dass der Zwang zur Wärmepumpe nicht mehr auf den ersten Blick so hoch ist, wie er noch im Habeck'schen Heizungsgesetz war.
Viele Hausbesitzer werden nun aufgeatmet haben, als sie gehört haben, dass Gasheizungen und Ölheizungen praktisch nicht mehr in Anführungsstrichen auf der Todesliste stehen. Sie sollen also auch in Zukunft noch eingebaut werden können. Allerdings gibt es auch da einen Haken, nämlich die sogenannte Biotreppe. Was bedeutet das?
Also ich frage mich ja immer, wo diese Herrschaften ihre poetische Fantasie hernehmen, dass sie Begriffe wie Wumms, Doppelwumms, Biotreppe und was wir so alles so an neuen deutschen Worten lernen. Die Biotreppe ist nichts anderes, als dass man sagt, okay, Gasheizungen und Ölheizungen sind noch möglich. Es muss eine Beimengung da sein, nämlich von grünen Gas oder grünem Öl, also von Biomethan praktisch und E-Fuels, je nachdem ob Gas oder Öl. Das muss beigemengt werden und da will man eine Quote und diese Quote hat im Grunde drei Stufen oder drei Abschnitte. Und im ersten Abschnitt sieht das so aus, dass ab 2029 10% beigemengt werden sollen und das steigert sich dann bis 2040. Und das ist genau das Problem, indem man nämlich plötzlich Folgendes macht, dass man von der Heizungsart übergeht auf die Art und Weise des Heizmaterials, das dann plötzlich vorgegeben wird.
Hat sich die CDU da von der SPD breitschlagen lassen oder ist das auch die Überzeugung der Christdemokraten?
Also ich weiß nicht, was die für Überzeugungen haben. Ich glaube, die Überzeugung der CDU/CSU ist, dass sie gerne weiter Regierungspartei bleiben wollen. Die haben jetzt Wahlen vor sich, also muss irgendwas passieren, was gut aussieht. Deswegen wird ja auch dieses Gebäudeenergiegesetz, und das ist das Wesentlichste daran, umbenannt. Das heißt jetzt Gebäudemodernisierungsgesetz. Und da stellt man sich hin, man hat wieder was Großes erreicht, guckt man näher hin, hat man gar nicht so viel erreicht. Und ja, die CDU hat sich über den Tisch ziehen lassen, weil letztendlich nichts wirklich verändert worden ist. Es sind nur andere Wege, die gegangen werden. Darin liegt eigentlich das Problem. Und sie hat sich noch über den Tisch ziehen lassen, weil sie parallel durchgewunken hat, das Tariftreuegesetz, was die SPD so gerne haben wollte.
Wenn nun also ab 2029 die Gasheizungen und Ölheizungen mit diesem Grüngemisch beheizt werden sollen, vertragen normale Heizungen das überhaupt oder gehen die dann möglicherweise früher kaputt?
Also ich habe heute mal telefoniert, weil ich bin ja kein Heizungsmonteur, mit Leuten, die sich auskennen und die sagten mir alle, das sei eigentlich nicht das Problem, weil auch Biomethan sei ja Methan. Wir haben nicht den Fall wie beim Wasserstoff, dass der Wasserstoff ja eine ganz andere molekulare Größe hat. Das heißt, wenn Sie Wasserstoff benutzen, dann können Sie den nicht durch die Gasleitung schicken, weil der an jeder Klappe rausgeht, weil der so kleine Moleküle hat. Das ist hier anders. Also das sei wohl alles verträglich, aber das große Problem besteht in den Liefermengen, in der Produktion von Biomethan.
Umweltverbände und Verbraucherschützer warnen nun, dass das Heizen für Mieter mit diesem neuen Gesetz teurer werden wird. So viel ich weiß, führen ja jetzt schon die ganze Energiewende, die Russland-Sanktionen und die CO2-Bepreisung ohnehin zu höheren Heizkosten in Deutschland. Was käme da dann noch obendrauf, wenn die Umweltverbände recht hätten?
Ich gebe ja den Umweltverbänden nicht gern recht, aber ich glaube, dass das nicht falsch ist. Nur es ist halt etwas komplexer. Sie haben es gerade erwähnt, dass die Energie insgesamt teurer wird durch die Energiewende. Das wollen wir jetzt nicht einzeln aufschlüsseln. Jetzt kommt noch hinzu, dass man Beimischungen gesetzlich vorschreibt, aber gleichzeitig nicht garantieren kann, dass die Menge an Biomethan und an E-Fuels produziert werden kann, die gebraucht werden, wenn man diese gesetzlichen Vorgaben einhalten will, was wiederum bedeutet, auch Produktionserweiterungen stattfinden zu lassen, was wiederum die Kosten nach oben treibt. Ja, ich denke schon, es wird in der Tat teurer werden. Und die Koalition versucht sich jetzt rauszureden und zu sagen, wenn wir bei dem teuren Gas nicht mehr so viel teures Gas brauchen, sondern wir können Biomethan zumischen, dann wird das billiger. Das halte ich aber für eine Milchmädchenrechnung.
Kann man sagen, dass mit dieser Reform die eine teure Bevormundung beendet wird, um gleich die nächste teure Bevormundung zu starten?
Ja, das würde ich so sagen. Und es kommt was Zweites hinzu. Wir wissen ja noch gar nicht, ob wirklich diese Mengen bereitzustellen sind. Was ist denn, wenn die Industrie im Jahre 2029 maximal Beimischungen von Biomethan bzw. E-Fuels produzieren kann, dass es für 5% und nicht für 10% ausreicht? Was macht man dann? Dann wird die Regierung, die im Jahre 2029 an der Macht ist, dafür sorgen müssen, dass Veränderungen eintreten. Aber diese vorgegebenen Veränderungen von Politik stören natürlich Produktionsabläufe, denn es müssen Produktionskapazitäten geschaffen werden. Sie sehen, was für ein Riesenchaos produziert wird mit solchen politischen Spielchen, wie das jetzt gemacht wird mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz, wie es jetzt heißt.
Der Einbau von Wärmepumpen wird ja bisher vom Staat gefördert. Was wird damit in Zukunft?
Ja, da wird nichts dran geändert. Also das heißt, wenn Ihr Nachbar eine Wärmepumpe einbaut, dann werden Sie die mitsubventionieren über Ihre Steuergelder. Das heißt, der Einbau von Wärmepumpen wird nach wie vor subventioniert.
Und dann gibt es ja auch noch diese kommunale Wärmeplanung, die das Habecksche Heizungsgesetz bisher ebenfalls vorschreibt. Was ändert sich da?
Na, da ändert sich nicht so viel. Es ändert sich vor allen Dingen etwas für die kleineren Kommunen, also bis 15.000 Einwohner. Da werden die Bestimmungen etwas lockerer. Die haben dann mehr Zeit, ihren Wärmeplan vorzulegen und sie können diesen Wärmeplan auch, wie soll ich sagen, etwas variabler gestalten. Sie sind nicht mehr auf Wärmepumpen und ähnliche Dinge festgelegt. Das heißt, sie können dann alles, was am Markt ist, bedenken. Das ist der Gedanke der Regierung. Es ist nur wichtig, dass so ein Wärmeplan irgendwann vorliegt, damit dann auch alle, die bauen und so weiter und so fort, sich überlegen können, wie sie es denn mit der Wärmeversorgung halten. Gibt es ein Wärmeverbundnetz, wo man sich anschließen kann? Muss man selbst dafür sorgen? Diese Fragen stehen dann da. Also insofern gibt es an dieser Stelle, was zumindest die kleineren Kommunen betrifft, eine Lockerung zu sehen.
Die Kritik an dieser Reform kommt ja nun wirklich von vielen Seiten. Haben Union und SPD da Murks gemacht?
Ja, natürlich haben sie Murks gemacht, weil sie können auch nichts anderes machen als Murks, denn man steht ja so zwischen Baum und Borke. Auf der einen Seite funktioniert die Energiewende nicht, sie wird auch nicht funktionieren. Und nur Leute, die sich fest verbissen haben in Ideologien oder daran märchenhaft verdienen, werden von dieser Vorstellung nicht abgehen. Das andere ist, aus politischen, ideologischen Gründen will man von dem Klimaschutz, von der Energiewende nicht abgehen. Also fängt man an, im Grunde Scheinlösungen zu produzieren, die am Ende aber doch nur teurer werden. Das Einfachste wäre jetzt zu sagen, dieses Gebäudeenergiegesetz wird komplett gestrichen. Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt wäre, man fährt zurück das erneuerbare Energiengesetz. Man hört auf mit der CO2-Bepreisung, dass man alle diese klimaplanwirtschaftlichen Eingriffe in den Markt wegnimmt. Dann würde sich die Industrie auch sofort erholen. Es wird ja auch alles teurer, weil die Energie immer teurer wird, weil diese Energiewende nicht funktioniert. Die war mal gedacht und konzipiert auf der Grundlage billigen russischen Erdgases. Das ist vorbei, wie wir wissen. Und seitdem haben wir dieses Problem und seitdem hängen wir im Prinzip in der Rezession.
Was bedeutet die Reform des Habeck'schen Heizungsgesetzes in Deutschland? Klaus-Rüdiger May hat es uns erklärt. Herzlichen Dank.
Ja, danke schön.
Und das war Kontrafunk aktuell für heute. Ich darf Sie noch auf unsere Sendung Mensch und Medizin hinweisen. Da geht es heute unter anderem um die US-Arzneimittelbehörde FDA. Die hat die Prüfung von Modernas mRNA-Grippeimpfstoff abgelehnt. Der Molekularbiologe Dr. Axel Göring bewertet die geplante Nutzung der gefährlichen mRNA-Gentherapie im Gespräch mit Corinna Ziegerli. Mensch und Medizin hören Sie heute um 8 Uhr, um 14 Uhr und um 20 Uhr. Und um 18.05 Uhr heute Abend sollten Sie ebenfalls einschalten, denn dann erwartet Sie Gernot Danowski zum Abendjournal 18.20. Unter anderem geht es da um die Millionenkosten der deutschen Afghanistan-Programme. Die muss die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit nach einem Gerichtsurteil jetzt nämlich offenlegen. Und damit darf ich mich verabschieden. Mein Name ist Romy Arndt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.